Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen. Und das sind die Themen unserer Kommentarsendung. Wie die irreguläre Migration eindämmen, das war in dieser Woche das große Thema. Wir ordnen ein. Außerdem hören Sie einen Kommentar zur weltweiten UN-Umfrage zum Klimaschutz, zum neuen Verfassungsschutzbericht und zum strategischen Partnerschaftsabkommen zwischen Russland und Nordkorea. Und damit fangen wir gleich auch an. Russlands Präsident Wladimir Putin hat diese Woche Nordkorea besucht und ein strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Die Verpflichtung zum gegenseitigen militärischen Beistand bei einem Angriff hat Südkorea, Japan, die USA, aber auch China alarmiert. Martin Fritz kommentiert.
Vorbei die Zeiten, in denen Kim Jong-un und Donald Trump Liebesbriefe austauschten. Kims neuer bester Freund heißt Wladimir Putin. Der lieferte bereits Nahrungsmittel und Diesel. Im Gegenzug schickte Kim Granaten und Kurzstreckenraketen für Putins Krieg gegen die Ukraine. Aber der Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft vom Donnerstag hebt das Verhältnis der beiden Diktaturen auf eine qualitativ neue Stufe und verschärft die geopolitischen Spannungen. Erstens neutralisiert der Vertrag die UN-Wirtschaftssanktionen gegen Nordkorea. Putin will Kim uneingeschränkt beliefern. Zweitens wollen beide Länder im Fall einer bewaffneten Invasion sich gegenseitig militärische Unterstützung leisten. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die beiden Länder, die die zwei größten und blutigsten Invasionskriege seit dem Zweiten Weltkrieg zu verantworten haben, nun so tun, als ob ihnen eine Invasion drohen würde. Welches Land will denn in Nordkorea oder Russland einmarschieren? Ungeachtet der Frage, ob die recht vage formulierte Beistandsverpflichtung eher symbolisch gemeint ist oder nicht, Putin verfolgt damit klare Ziele. So könnte dieser Militärpakt den Kern einer russisch geführten Militärallianz bilden. Weitere Mitglieder einer solchen Gegen-NATO wären Iran, Syrien und Weißrussland. Der Pakt würde es auch ermöglichen, wie russische Analysten schon spekulieren, dass Nordkorea Soldaten in die Ukraine schickt. Gemäß Putin verteidigen seine Truppen ja dort angeblich russischen Boden. Für Nordkorea ist dieser Krieg ein Geschenk des Himmels. Es bricht aus seiner Isolierung aus, wird ökonomisch und militärisch stärker und als Atommacht bestätigt. Es darf auf russische Militärtechnik hoffen, für Satelliten, Atomraketen und Atom-U-Boote. Mit Putin im Rücken wird sich Kim ermutigt fühlen, Südkorea und die USA stärker zu provozieren. Diese Aussichten zwingen die USA dazu, mehr militärische und wirtschaftliche Ressourcen für die koreanische Halbinsel zu verwenden, zu Lasten der Unterstützung für die Ukraine. Allerdings lässt sich der Pakt auch als ein Verzweiflungsakt von Putin interpretieren. Denn nun überlegt Südkorea erstmals, die Ukraine direkt mit Waffen zu beliefern. Das hatte Putin wohl nicht erwartet, sonst hätte er Südkorea nicht sofort heftig gegen diesen Schritt gewarnt. Auch verärgert Putin seinen wichtigsten Partner China. Dessen Einfluss auf Nordkorea schrumpft. China lehnt auch russische Atomtechnik für Nordkorea ab. Der Pakt dürfte auch die China-Gegner USA, Südkorea, Japan und Australien zusammenschweißen. Am Ende könnte Putins Schuss mit dem Beistandspakt von Pyongyang nach hinten losgehen.
Martin Fritz, freier Journalist mit Sitz in Japan, kommentierte.
Hier muss das Recht geändert werden, damit solche Leute aus dem Land fliegen.
Dass wir heute diesen Beschluss gefasst haben, ist ein Meilenstein.
Wir wissen schon jetzt, dass nicht alles so einfach geht, wie man das von anderen kennt.
Wer erwartet, ein solcher Arbeitsprozess muss zu einem positiven Ergebnis führen, dem rate ich ein wenig zur Vorsicht.
Um die deutsche Migrationspolitik haben in dieser Woche sowohl die Innenminister der Länder als auch die Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz gerungen. In der Diskussion sind Asylverfahren im Ausland, die Drittstaatenlösung, Abschiebungen auch nach Afghanistan und Syrien sowie die Geldkarte für Geflüchtete. Den Zuspruch für die AfD dürften diese Maßnahmen kaum mindern, meint unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz.
Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Asylanträge wieder auf 350.000. Auch wenn es im ersten Halbjahr dieses Jahres weniger Erstanträge gab, Städte und Gemeinden fühlen sich überfordert. Es fehlen Unterkünfte, Sprachkurse und Schulplätze für Kinder, die kaum Deutsch sprechen. Auch deshalb sehen viele Menschen in Deutschland Zuwanderung als Belastung. Dazu kommt der Polizistenmord in Mannheim durch einen abgelehnten afghanischen Asylbewerber. Wenige Tage danach der Messerangriff eines Afghanen in der Kleinstadt Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt. Es ist richtig, dass die politischen Entscheidungsträger darauf reagieren. Einfache Lösungen zu versprechen, hilft am Ende aber nur Populisten. Beispiel Drittstaatenregelung. Die CDU fordert, Asylverfahren außerhalb der EU durchzuführen. Das ist unrealistisch, funktioniert in der Praxis nicht, ist teuer und stellt rechtsstaatliche Grundsätze in Frage, so der Tenor von Sachverständigen und Flüchtlingsinitiativen. Außerdem hat sich die EU gerade erst auf eine umfassende Asylreform geeinigt, die Asylverfahren an den Außengrenzen vorsieht, in Lagern auf EU-Gebiet. Beispiel Abschiebungen. Dass die Innenminister sich für ein härteres Vorgehen gegen Gewaltstraftäter aussprechen, ist richtig. Dabei den Eindruck zu erwecken, Abschiebungen nach Syrien oder Afghanistan seien eine allumfassende Lösung und scheiterten bisher nur am mangelnden Willen, ist unehrlich. Die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenzen sollen Härte beweisen. Ein Signal vor den Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern. Sachsens Innenminister spricht von einer Kurskorrektur. Doch abgesehen von Prüfaufträgen wurde kaum etwas beschlossen. An der Zustimmung zur AfD wird all das wenig ändern. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg könnte die AfD bei den Landtagswahlen im September stärkste Kraft werden. Auch weil die Partei seit Jahren Ressentiments gegen Migranten bedient. Das Wagenknecht-Bündnis BSW feierte mit seinem Anti-Migrationskurs im Osten ebenfalls Erfolge. Bei manch einem in der CDU führt das offenbar zu Kurzschlussreaktionen. Sachsens CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte kürzlich eine sächsische Grenzpolizei für Kontrollen zu Polen und Tschechien. Ein reines Symbolprojekt, das nicht einmal der sächsische Innenminister wirklich für erforderlich hält. Dabei hatte Kretschmer selbst beim Parteitag gemahnt, dass der Platz des Populismus schon von anderen besetzt sei. Hoffentlich erinnert sich die CDU im anstehenden Wahlkampf daran. Demokratische Parteien sollten Wählerinnen und Wähler ernst nehmen und ihnen auch zumuten, dass die Welt eben kompliziert ist. Und es muss klar differenziert werden. Politik darf nicht der Versuchung erliegen, Migranten oder gar alle Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Wichtiger wäre, Migranten schneller in Arbeit zu bringen. Hierfür fehlt aber der politische Wille und in Teilen Ostdeutschlands auch die Offenheit.
Alexander Moritz, Deutschlandfunk. Die Klimakrise ist längst da und die allermeisten Menschen haben das auch erkannt und viele wünschen sich, dass hier mehr getan wird. Das hat diese Woche auch noch einmal eine weltweite Umfrage der Vereinten Nationen gezeigt. Dass dennoch nicht mehr passiere, liege daran, dass entscheidende Probleme nicht benannt würden, kommentiert Katrin Kühn vom Deutschlandfunk.
Das Problem sind längst nicht mehr die Klimaleugner oder Zweifler. Das Problem ist, dass sich an der Bewältigung der Klimakrise einmal mehr unser Menschsein zeigt. Wir sind keine vollkommenen Wesen. Unser Gehirn filtert Informationen abhängig von unserem Weltbild. Als Menschen möchten wir dazugehören und nehmen manchmal sogar Positionen ein, an denen wir vielleicht selbst zweifeln, nur um nicht aus einer Gruppe zu fallen. Oder wir schweigen. Und da gibt es noch mehr Beispiele. Wer reißt sich schon für die Probleme anderer ein Bein aus, solange man selbst nicht betroffen ist? Wer gibt gerne von seinem Besitz, seinem Geld ab, das man sich selbst erarbeitet hat oder die eigene Familie? Als Menschen schaffen wir es oft sogar, uns bei einem so wichtigen Thema wie der Klimakrise in Lager zu spalten, nur um sich nicht mit anderen politischen Gruppierungen, quasi dem Feind, zu verbünden. Um aus dieser Lage herauszukommen, ist es wichtig für alle, genau diese Mechanismen zu verstehen. Stoßen wir jemandem in einer Diskussion direkt vor den Kopf, so ist er weniger bereit, sich auf das Thema einzulassen. Es geht um Identitäten, ums Recht haben, um das Gefühl, dass das, was einem bisher im Leben wichtig war, von anderen einfach entwertet wird. Es geht um wirtschaftliche und politische Macht. Die Historikerin Ella Müller hat für die USA sehr exemplarisch nachgezeichnet, wie aus einer anfänglichen breiteren Unterstützung von Republikanern und Demokraten für Umwelt- und Naturschutz ein großer Graben werden konnte. In ihrem Buch »Die amerikanische Rechte und der Umweltschutz«. Denn das Bewahren, der Schutz unserer Umgebung, unserer Umwelt, das ist eigentlich ein urkonservatives Anliegen. Klimaschutz ist konservativ. Nur fällt es uns in dem ganzen Gerangel gar nicht auf. Wir sind als Menschen Meister darin, das Trennende zu benennen. In politischen Debatten, in Medien, am Gartenzaun und in der Eckkneipe. Und der Mensch ist eben auch Meister im Verdrängen. Im Auswählen und Verarbeiten genau der Informationen, die schon zu unserem Leben, unseren Positionen passen. Und im Ignorieren anderer Dinge. In der Fachsprache die Reduktion der kognitiven Dissonanz, der inneren Spannung, die entsteht, wenn uns beschleicht, dass das eigene Handeln vielleicht doch nicht so perfekt ist. Bei Flut- und Hochwasserkatastrophen gibt es für das Verdrängen sogar schon ein eigenes Wort: Hochwasserdemenz. Hochwasserdemenz ist der Begriff dafür, wenn es nach einer verheerenden Flut keinen Ruck gibt, das Problem wirklich anzugehen, Dinge auch in größerem Ausmaß zu ändern. Was also tun? Was ist nötig? Nötig sind nicht noch mehr Fakten dazu, wie sehr uns der Klimawandel trifft. Nötig ist, dass genau dieses Wissen über unser Menschsein mehr auf den Tisch kommt. Wo sich Leute, Parteien, Aktivisten, ja, vielleicht sogar Nachbarn oder Familienmitglieder gerade genau entlang dieser Klimakrise untereinander bekriegen und warum. Dass dieses Wissen genauso zum Standard wird, wie das Wissen, dass wir als Menschen die Erderwärmung antreiben. Dass dies an so vielen Stellen wie möglich benannt und erklärt wird. Denn das ist ja die andere Seite. Schaffen wir es, uns auf ein Ziel zu verständigen, an einem Strang zu ziehen, zu erleben, dass so etwas einen voranbringt, als Gemeinde, als Region, als Land, dann entfalten genau dieselben menschlichen Mechanismen auf einmal eine ungemeine Kraft.
Katrin Kühn, Deutschlandfunk. Extremisten aller Art bedrohen Deutschlands Sicherheit. So steht es im neuen Verfassungsschutzbericht. Doch für Rohnsteinke von der Süddeutschen Zeitung bedrohen nicht nur die politischen Extremen die Demokratie. Er fordert in seinem Kommentar auch die Gefahren in den Blick zu nehmen, die schon lange auch in demokratischen Parteien selbst angelegt seien.
Ein neuer Verfassungsschutzbericht ist da, der ein weiteres Mal ein düsteres Bild zeichnet. Der Fokus liegt auf Bedrohungen der Demokratie und konkret auf extremen politischen Akteuren, auf Reichsbürgern mit kruden Weltbildern oder auf Islamisten mit apokalyptischen Programmen, die an unseren Institutionen rütteln und zum Beispiel Umstürze versuchen wollen. Dieser Fokus ist wichtig, aber die zweite Hälfte des Problems sollte nicht aus dem Blick geraten. Nicht nur von politischen Extremen drohen der Demokratie Gefahren, ebenso braucht es Wachsamkeit auch gegen Gefahren, die schon lange auch in demokratischen Parteien selbst angelegt sind, als latentes Problem, das sich mal mehr, mal weniger stark zeigen kann. Die Käuflichkeit von politischem Einfluss, ein leider großes Thema unserer Zeit, ist eine schleichende Gefahr für die Demokratie. Das ist ein Thema, das medial immer wieder mal kurz aufflackert, wenn es etwa um dubiose Maskendeals von Abgeordneten geht oder um bemerkenswert hohe Nebeneinkünfte, um größere Parteispenden durch Unternehmen, die damit den Treibstoff für Wahlkämpfe bereitstellen. Nur ganz selten kommt es mal unter die Lupe der öffentlichen Betrachtung, wenn es ein Abgeordneter zu weit treibt und sich öffentlich mit Vorwürfen konfrontiert sieht. So wie der CDU-Mann Marc Hauptmann, der sich dafür einsetzte, dass einzelne Maskenfirmen Staatsaufträge erhielten, während gleichzeitig eine Spende eines Maskenlieferanten bei seinem CDU-Kreisverband einging. Oder etwa, wenn Abgeordnete des Bundestages Geld aus Aserbaidschan annehmen, getarnt als Werbeanzeigen oder Beratungshonorare, und dann Politik im Sinne Aserbaidschans machen. Es ist verblüffend, wie wenig wehrhaft die Bundesrepublik Deutschland gegen diese Form der Bedrohung, ja der Aushöhlung ihrer Demokratie in einzelnen Fällen ist. Eine Bedrohung, über die man im Verfassungsschutzbericht nichts lesen kann, wohl aber in den Berichten zum Beispiel der Organisation Transparency International. Es ist erstaunlich und es ist besorgniserregend. Für die Bekämpfung von politischer Korruption sind nicht Verfassungsschützer, sondern normale Staatsanwaltschaften zuständig. Und der Druck, den diese entfalten, ist beklagenswert gering angesichts dessen, was auf dem Spiel steht. Nachdem die Maskendeals aufflogen, gab es letztlich juristisch keinerlei Strafen. Das deutsche Korruptionsstrafrecht war schlicht zu zahnlos. Es ist nun vor kurzem minimal verschärft worden. Still und leise ist ein neuer Paragraph in Kraft getreten, Paragraph 108f des Strafgesetzbuchs. Da geht es um Abgeordnetenbestechung. Aber auch dieser neue Paragraph droht Abgeordneten nur dann mit Strafe, wenn sie eine Geldzahlung mit einem expliziten politischen Auftrag annehmen. Das ist praktisch nie nachweisbar. Wenn ein Abgeordneter nur allgemein auf der Gehaltsliste zum Beispiel eines Energieunternehmens steht, etwa als Berater oder als Aufsichtsrat, und gleichzeitig im Bundestag munter Energiepolitik im Sinne dieses Unternehmens macht, dann verstößt das weiter gegen kein Verbot. Dabei ist dies hochproblematisch. Dass der Staat derzeit mehr oder weniger gutgläubig darauf vertraut, dass alle Abgeordneten charakterlich fest genug sind, um sich in ihrer politischen Willensbildung gar nicht durch einen zahlungskräftigen Arbeitgeber in der Wirtschaft beeinflussen zu lassen, nun, ob das klug und umsichtig ist, darüber kann man wohl streiten. ein konkreter Fall, der 2020 bekannt wurde und der rechtlich genau die soeben beschriebene Lücke ausnutzt, der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor, der Aktienoptionen im Wert von bis zu 250.000 Dollar von einem amerikanischen Unternehmen der Sicherheitsindustrie annahm und gleichzeitig im Bundestag Innen- und Sicherheitspolitik betrieb. Er verstieß damit gegen kein Verbot. Das ist einfach legal in Deutschland. Auch weiterhin. So wenig Abwehrkräfte hat unsere Demokratie an dieser heiklen Stelle. Hier bräuchte es Wehrhaftigkeit und es schmerzt zu erkennen, wie weit die Bundesrepublik davon bislang noch entfernt ist.
Meint Ronen Steinke von der Süddeutschen Zeitung. Und damit gehen unsere Themen der Woche zu Ende. Alle Meinungsbeiträge können Sie wie immer nachhören über unsere Deutschlandfunk-App. Ich bin Melanie Longerich, sage Tschüss und wünsche Ihnen noch ein schönes Radiowochenende.